ARD. Ab heute kontrolliert Polen die Grenze zu Deutschland. Was bedeutet das für die Menschen dort?
Riesiger Waldbrand in Sachsen. Wie ist die Lage in der Großheide?
Und Schwimmen in der Seine. So hat Paris es geschafft, seinen Fluss sauber zu kriegen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 7.7. Heute sind in einer anderen Konstellation als sonst Tanja Hausstetter und Uli Spinnrad für euch am Start.
Morgen. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. Und wir sprechen jetzt über das Thema Grenzkontrollen. Seit einiger Zeit ist es ja so, dass Deutschland wieder seine Grenzen kontrolliert. Habt ihr vielleicht auch schon auf dem Rückweg aus dem Urlaub mitbekommen, aus Holland oder aus Polen oder aus Frankreich. Viele Leute müssen aber auch jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit über die Grenzen hin und her fahren und sind ständig davon betroffen, so wie Christian Pawelczyk. Er wohnt in Görlitz, direkt an der Grenze zu Polen, und er hat ein Reisebüro.
Das Wochenende ist das Problem. Da wird nicht, da kommst du hier nicht durch. Das ist alles voller Autos.
Ja, da steht man dann manchmal auch im Stau, so wie früher vor der Zeit des Schengen-Abkommens. Die Bundesregierung will damit ja die illegale Migration eindämmen. Aber das sorgt auch für Ärger bei unseren Nachbarländern, zum Beispiel bei Polen.
Genau, Polen hat nämlich jetzt reagiert und kontrolliert offiziell ab heute auch seine Grenzen. Tatsächlich aber schon seit gestern, da haben die nämlich unangekündigt schon damit angefangen. Und das ist ziemlich eindeutig eine Reaktion auf die Grenzkontrollen in Deutschland, weil Deutschland ja die Menschen, die bei uns aufgegriffen werden, auch direkt wieder zurück in die Länder schickt, wo sie hergekommen sind, zum Beispiel eben nach Polen.
Ja, die polnischen Behörden sagen, dass jetzt stichprobenartig Busse, Kleinbusse und Fahrzeuge mit vielen Passagieren kontrolliert werden sollen oder auch Fahrzeuge mit getönten Scheiben. Aber es soll keine Schlagbäume oder Absperrungen geben, nur vielleicht Fahrbahnverengungen. Für die Einreise, das müsst ihr wissen, wenn es euch betrifft, reicht aber der Personalausweis. Ihr müsst jetzt keinen Reisepass dabei haben.
Ja, und Christian Pawelczyk, der findet, dass die Kontrollen auf deutscher Seite durchaus auch Sinn machen. Er sagt, er hat auch schon mal eine Gruppe von Menschen gesehen, die an der Grenze bei einer Kontrolle rausgezogen worden sind.
Da fragt man sich auch, okay, hey, diese Leute, die werden jetzt illegal eingereist und wurden jetzt aber abgefangen und... Also da sieht man ja schon, dass es da irgendwie ja ein Problem gibt, ja, was behoben werden muss. Und das, was die auch versuchen, uns zu beheben.
Ja, jetzt müssen wir aber auch dazu sagen, dass Pawelczyk selbst in der CDU ist, in Görlitz, also in der Regierungspartei. Ne?
Sein Reisebüro organisiert viele Busfahrten über die Grenze und da machen die Kontrollen natürlich Probleme. Das erzählt seine Mitarbeiterin Joanna.
Am Wochenende ist es schwer. Wenn unsere Busse kommen, zum Beispiel, weil wir machen sehr viele Fahrten Richtung Polen, Riesengebirge, Karpacz, Krumhibel und so weiter. Und wenn die Busse kommen am Sonntagabends, dann unsere Busse müssen warten und unsere Gäste auch. Das macht für uns viel Probleme, weil die Gäste möchten zum Beispiel um 18 Uhr schon zu Hause sein. Manchmal wir warten 20 Minuten, manchmal dauert das 2 Stunden.
So, und das führt dann sogar so weit, dass die Firma durch die Unpünktlichkeit Aufträge verloren hat, sagt Pawelczyk. Eigentlich ist er ein Riesenfan von diesen offenen Grenzen.
Ich könnte mir Görlitz ohne Grenze nicht vorstellen. Also ohne Polen. Ich würde ja sagen, das ist ja voll der Vorteil für uns. Wir haben gleich mal eine andere Kultur. Also das mag ich eigentlich, dass die dann doch ein bisschen anders ticken als wir hier in Deutschland. Und dass man diese Unterschiede dann auch, sag ich mal, erleben kann.
Jetzt kann man über Sinn oder Unsinn der Grenzkontrollen bestimmt leidenschaftlich streiten, tun ja auch einige. Das Bundesamt für Migration jedenfalls sagt, dass es im ersten Halbjahr 2025 nur etwa halb so viele Asylanträge gegeben hat wie im ersten Halbjahr 2024. Das liegt aber auch daran, dass weniger Menschen aus dem Balkan zu uns kommen und weil sich in Syrien die Lage verändert hat nach dem Sturz des Assad-Regimes.
Jedenfalls entspannt sich die Lage an den Grenzen jetzt erstmal nicht. Ganz im Gegenteil, durch Polens Kontrollen dürfte es noch mehr Staus geben und auch längere Wartezeiten. Und wenn ihr euch mal einen Eindruck verschaffen wollt, wie das da im Alltag so läuft, wenn die Grenzen nicht mehr offen sind, dann schaut gerne mal in die Doku Zwischen Sicherheit und Freiheit rein von unseren Kollegen von Bundesweib. Da wird Christian Pawelczyk nämlich begleitet. Den Link gibt es wie immer in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Nach einer Sturzflut in Texas in den USA ist die Zahl der Toten auf über 80 gestiegen. Stand jetzt um 5 Uhr am Montagmorgen. Das Wasser hatte am Freitag unter anderem ein Mädchensommercamp überschwemmt. 2 konnten gerettet werden, weil sie auf einen Baum geklettert waren. Es werden aber immer noch mehrere Mädchen vermisst. Nach heftigem Regen in Texas war ein Fluss innerhalb von einer Stunde um 8 Meter angestiegen.
Das israelische Militär hat angekündigt, 54.000 ultraorthodoxe Juden einzuberufen, wegen des Gazakriegs und weiterer Einsätze. Der oberste Gerichtshof hatte vergangenes Jahr eine jahrzehntelange Ausnahme von der Wehrpflicht für Ultraorthodoxe aufgehoben. Das Militär will aber besondere Rücksicht auf ihre religiösen Belange nehmen.
Vor ihrem Besuch auf Schloss Neuschwanstein in Bayern hat eine Frau ihren Hund in ein Schließfach gesperrt. Zeugen hatten das beobachtet. Die Schließfächer sind ja eigentlich nur für Wertsachen vorgesehen. Der Sicherheitsdienst hat den Hund dann befreit. Das Tier war Gott sei Dank nicht verletzt. Und gegen die Hundehalterin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
In Köln sind gestern ungefähr 900.000 Besucherinnen und Besucher zum Christopher Street Day gekommen, und zwar bei strömendem Regen. Seit Freitagabend hat es neben der großen Parade ein Bühnenprogramm mit politischen Diskussionen und Konzerten gegeben. Die Kölner Polizei sagt, alles ist absolut friedlich und ruhig verlaufen.
Kommen wir zum Thema, das wir wegen der Klimaerwärmung immer häufiger in den Nachrichten hören und sehen: Waldbrände. Davon sind nämlich immer mehr Menschen betroffen, gerade zum Beispiel in Sachsen, Brandenburg und auch Thüringen. Einen Waldbrand, den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen mit euch. Der beschäftigt seit Dienstag nämlich hunderte Rettungskräfte und die Lage ist auch weiter kritisch da. Der Waldbrand in der Gorischheide. Das ist ein Naturschutzgebiet, das zwischen Sachsen und Brandenburg liegt.
Und auf der brandenburgischen Seite, da ist gerade Ruhe, aber auf der sächsischen, da sind nach wie vor Ortschaften von den Flammen bedroht. Hunderte Kräfte von Feuerwehr, THW, Bundeswehr und anderen Hilfsorganisationen, die sind da im Dauereinsatz. Durch das Feuer in der Gorischheide sind nach Schätzungen schon etwa über 2000 Hektar vernichtet worden. Das entspricht ungefähr 3000 Fußballfeldern.
Besonders schlimm ist das natürlich für die Menschen, die da leben. 100 von ihnen aus dem Dorf Heidehäuser mussten aus ihren Häusern und Wohnungen raus. Und auch der Ort Jakobsthal Bahnhof in der Gemeinde Zeithain wurde evakuiert. Da leben sonst 45 Menschen. Sandra Pönisch zum Beispiel. Sie wohnt da seit 40 Jahren in ihrem Haus.
Man steht auf, guckt früh raus. Man schläft überhaupt gar nicht in der Nacht. Man wird wach, man guckt, dann sieht man, man hat die Flammen ja gesehen. Quasi den Rauch. Fenster konnten wir dann auch gar nicht mehr schon öffnen. Also es ist einfach Katastrophe. Man schläft nur auf einem Auge, sag ich immer.
Ja, und das hat Sandra Pönisch sozusagen beim Packen gesagt, als sie aus dem Haus raus musste.
Sie ist jetzt erstmal mit ihrer Familie zu Verwandten gezogen. Vorher durfte sie, wie auch die anderen Menschen aus dem Dorf, unter Polizeibegleitung nochmal kurz nach Hause, um die wichtigsten Sachen zu holen. Also Schlüssel, Medikamente, Dokumente und alles, was man so braucht.
Ja, das stelle ich mir total krass vor. Du stehst da, weißt nicht, ob du deine Wohnung, dein Haus vielleicht zum letzten Mal siehst, mit all dem, was da drin ist, was man so Jahre angesammelt hat. Ne? Also Sachen, die vielleicht voller Erinnerungen stecken, an denen man hängt oder so, kann ja alles einfach weg sein.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, du musst erstmal eine Unterkunft finden, so wie Sandra bei Verwandten, wenn du Glück hast. Selbst wenn es gut geht und die Wohnung nicht abbrennt, weiß ja keiner, wie lange das dauert, bis die Betroffenen wieder zurückkehren. Vielleicht müssen sie auch erstmal ins Hotel oder in eine Turnhalle. Also absoluter Ausnahmezustand.
Ja, und auch für die Feuerwehr und die ganzen anderen Rettungskräfte ist das ein Ausnahmezustand. Die sind nämlich Tag und zum Teil auch nachts im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen an. Es ist einfach besonders schwierig, da das Feuer zu löschen, weil Wind, Hitze und Wasserversorgung, alles problematisch. Aber vor allem auch, weil die Gorischheide zu DDR-Zeiten mal ein Truppenübungsplatz der sowjetischen Armee war. Und das heißt, da liegt noch massenhaft Munition im Boden. Also explosives Material haben wir da und dann Feuer und Hitze.
Keine gute Kombination. Nee. Pierre Weidner, der wohnt in Zeithain. Das ist ein paar Kilometer von Jakobsthal entfernt, wo es ja brennt. Und der hat auch schon erste Detonationen mitbekommen.
In Jakobsthal ist was explodiert. Die Druckwelle haben wir bis nach Zeithain gespürt. Ja, und in Jakobsthal hat man ja immer kleine Munition gesehen, aber gestern, das war schon eine größere Druckwelle, spürt man.
Ja, und wegen dieser Explosionsgefahr können die Einsatzkräfte also nicht so richtig nah ran ans Feuer. Sie löschen mit Abstand aus den Fahrzeugen und vor allem auch aus der Luft, mit Helikoptern zum Beispiel. Hunderttausende Liter haben unter anderem Polizei und Bundeswehr da schon abgeworfen. Und auch unbemannte Löschroboter sind da im Einsatz. Aber das reicht bisher alles leider nicht.
Nee, bei so einem Gebiet mit Munition und Bomben brauchen die Rettungskräfte vor allem spezielle Fahrzeuge. Brandenburg hat erst vor ein paar Tagen welche bekommen. Nämlich ein großes Fahrzeug zum Auskundschaften und Löschen, das gegen Explosionen gepanzert ist von unten. Und zwei ferngesteuerte Roboter, einer, der den Boden aufwühlt, um Bomben absichtlich zu zünden und auch Schneisen zu ziehen. Und ein anderer, der löschen und Bäume umreißen kann. Die sind auch beide gepanzert.
Da war Brandenburg ziemlich schlau. Sachsen muss gerade eher Kritik einstecken. Der Feuerwehrverband sagt nämlich, Sachsen habe nicht genug für die Brandbekämpfung gemacht. Das sieht das sächsische Innenministerium anders und sagt, Sachsen hätte in den letzten Jahren Jahren 10 Millionen Euro vor allem für neue Technik ausgegeben. Und das Innenministerium sei gerade dabei, Löschroboter zu besorgen.
Wie auch immer, ein bisschen Hoffnung macht vielleicht der Blick aufs Wetter. Gut wäre ja möglichst wenig Wind und natürlich Regen. Und den könnte es ab heute endlich wieder geben in der Region. Die Frage ist aber dann, ob die betroffenen Gebiete dann wirklich auch genug abbekommen, damit die Feuer gelöscht werden können.
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in der Gorischheide in Sachsen und auch in der Umgebung dort, unsere Kollegen vom MDR haben einen aktuellen Ticker mit allen wichtigen Infos für euch. Den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Uli, am Wochenende habe ich mal wieder gedacht, ich muss echt mal wieder nach Paris. Das letzte Mal irgendwie, ich glaube schon 15, 20 Jahre her, darfst du gar keinem sagen. Und das war damals richtig, richtig schön. Und gekommen bin ich darauf, als ich gesehen habe, wie da die ganzen Leute in die Seine gesprungen sind. Hast du vielleicht auch gesehen, ja. Da darf man nämlich seit Samstag wieder schwimmen drin in dem Fluss. Mehr als 100 Jahre lang war das, bis auf ein paar Ausnahmen verboten. Vor allem wegen der Sauberkeit. Und ich stelle mir das cool vor, schwimmen mit Blick auf den Eiffelturm und so, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig. Würdest du da reinspringen?
Also mich reizt jetzt Paris nicht. Ich war da mal und ich fand das laut und anstrengend, ehrlich gesagt.
Ja? Kommt ja auch vom Dorf, ne?
Ja, genau. Nee, irgendwie in der Seine, weiß ich nicht. Aber den Leuten in Paris, den Touristen und den Einheimischen, den sei es ja gegönnt. Es gibt jetzt nämlich insgesamt 3 Badezonen. Die sind auch mit Ketten abgegrenzt. Also man schwimmt jetzt nicht im ganzen Fluss. Mhm. Weil außerhalb davon ist das auch explizit weiterhin verboten. Es gibt aber sogar auch ein Kinderbecken. So ein extra gesicherter Swimmingpool. Der ist nur 40 cm tief. Und dann kann man, wenn man schon älter ist, ab 14 ist es offiziell erlaubt, ein paar Meter auf der Seine rausschwimmen. Da ist dann auch so eine kleine Badeinsel. Und von da aus hat man dann auch tatsächlich, wie du gesagt hast, eine super Aussicht auf den Eiffelturm.
Mhm. Samstag war es auch mega heiß, als das Ganze so offiziell eröffnet wurde. Und da haben die Leute das auch direkt mal genutzt und sind einfach in die Seine gesprungen. Zum Beispiel Greta Brause, die aus Deutschland kommt.
Magnifique. Ne? Also das Wasser ist super warm, anders als erwartet. Mit dem Eiffelturm, super schön.
Ja, sehen aber nicht alle so. Manche haben da trotzdem Bedenken, auch wegen der Sauberkeit, die wir schon gesagt haben. Paul zum Beispiel, der ist skeptisch.
Ich persönlich habe nicht vor zu baden, aber das Projekt selbst ist eine gute Sache.
Ja, mitten in so einer riesigen Stadt eine Chance auf Abkühlung, das ist ganz nett, weil ja auch nicht selbstverständlich. Wird immer heißer, gerade in den Städten staut sich das alles, die Luft, dann wird es ziemlich stickig. Und wenn das Ganze dann auch nichts kostet, wie jetzt da in Paris, und sogar ein Schwimmmeister da ist, der aufpasst. Aber klar, das ist auch nicht nur ein schönes Geschenk an die Menschen in Paris. Die Politik hat damit nämlich ein Versprechen eingelöst, weil die Seine ist für die Olympischen Spiele im letzten Jahr extra sauber gemacht worden. Das hat richtig, richtig viel Geld gekostet. Mhm. Und deshalb gab es damals auch ordentlich Kritik.
Genau, 1,4 Milliarden Euro hat der ganze Spaß gekostet. Da haben dann viele natürlich gefragt, was soll denn der Quatsch? Und deswegen sollen jetzt auch alle was davon haben. So ein Stück weit irgendwie auch als Rechtfertigung, denke ich. Ne?
Ja.
Und insgesamt war das alles so teuer, weil es ganz viele neue Technik braucht, um das Wasser der Seine so sauber zu machen. Also moderne Kläranlagen und Schleusen zum Beispiel. Einfach damit weniger Fäkalbakterien im Wasser sind. Lecker. Außerdem gibt es jetzt mitten im Zentrum von Paris ein riesen Wasserspeicherbecken. Auch neu. Das fängt Regenwasser auf, das dann gereinigt wird und dann erst in die Seine kommt.
So, das klingt gut, aber bei den Olympischen Spielen hat das auch nicht so ganz super astrein funktioniert. Es gab da nämlich auch mehrere Sportlerinnen und Sportler, die krank geworden sind, nachdem sie in der Seine geschwommen sind. Die Freiwasserschwimmerin Leonie Beck aus Deutschland zum Beispiel, die hat sich nach ihrem olympischen Rennen in der Seine mehrfach übergeben und hatte Durchfall.
Gott. Nicht so schön.
Nee.
Und den Triathlon der Männer haben sie direkt verschoben, weil die Wasserqualität nicht ganz so gut war. Vorher hatte es nämlich super viel geregnet und da konnten die Systeme das ganze Wasser nicht mehr aufnehmen. Und dann landete doch zu viel Abwasser in der Seine. Und das kann irgendwie auch weiter noch passieren.
Ja, manche Pariserinnen und Pariser, so wie Paul eben auch, sind aber auch einfach so skeptisch, weil das eine sind eben die Bakterien, aber das andere ist auch der Müll. In der Seine schwimmen nämlich Plastikflaschen und auch andere Abfall. Also da muss dann wahrscheinlich am Ende jeder selber entscheiden, ob er oder sie mitschwimmen will, da reinhüpfen will.
Die Bürgermeisterin von Paris hat gesagt, dass es in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch mehr Badezonen geben soll. Und das, finde ich, ist ja erstmal eine super Nachricht. Vor allem, wenn solche Orte zur Abkühlung dann auch weiter kostenlos bleiben. Finde ich eine gute Idee.
Ja, wir sind und bleiben auch kostenlos hier bei 15 Minuten.
Ja.
Denkt dran, uns zu abonnieren und natürlich auch gerne weiter zu empfehlen.
Wir beide sind morgen wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.